Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Die Philosophischen Brocken sind wie diejenigen, die diese Sendereihe einige Zeit verfolgen, sicherlich bemerkt haben, immer wieder am Rande der Philosophie unterwegs, in Fragen der Ästhetik, der Psychologie, Psychoanalyse oder auch sozialer Fragen, die philosophische Aspekte haben. Auch heute sind wir an einem Rand unterwegs, der allerdings in die Philosophie seit langer, langer Zeit gehört und fest eingebaut ist. Das ist ein Rand gegenüber dem Glauben, der Theologie, wenn man es theoretischer formuliert. Und dieser eingebaute Rand hat einen Ort gefunden, traditionell, innerhalb der Metaphysik. Man nennt das natürliche Theologie, eine Unterdisziplin, die sich mit Fragen beschäftigt nach Seele, nach Unsterblichkeit, nach was kann ich hoffen, was ist der Sinn des menschlichen Lebens und auch nach Gott. Es geht darum, Denkmöglichkeiten zu explorieren, sich zu fragen, ob es gerechtfertigt ist und unter welchen Umständen es ausgebaut werden kann, dass man über solche Themen nachdenkt. Ein ganz spezieller, wichtiger Punkt ist der, den ich jetzt am Ende genannt habe, nämlich der Punkt Gott, die Vokabel Gott, der Begriff Gott, die Existenz Gottes. Das ist eine Thematik, die die Philosophie sich stellt in dem Moment in unserer westlichen Geschichte, in der der Offenbarungsgott der christlichen Religion nicht einfach selbstverständlich akzeptiert und praktiziert wird, sondern gerechtfertigt werden muss. Daher kommt ein Begriff wie Gottesbeweise, also die versuchsweise Demonstration der Existenz, des Bestehens Gottes nach Kriterien der Vernunft, statt nach dem, was wir aus den Heiligen Schriften kennen. Zum Verständnis der Diskussion in der folgenden Sendung sollte man vorausschicken, dass es insbesondere einen sogenannten ontologischen Gottesbeweis gibt, von dem wir einiges hören werden. Der ontologische Gottesbeweis, kurz gesagt, sieht so aus, dass man argumentiert, dass es ein höchstes Wesen, wenn es das gibt, nur unter der Bedingung gibt, dass dieses Wesen auch existiert, dass das Sein dieses Wesens dazugehört zu dem Wesen, sonst wäre es nicht das höchste Wesen. Also alles, was nicht ist, könnte unter das Niveau fallen des höchsten Wesens. Da wir uns aber ein höchstes Wesen vorstellen können, müssen wir uns in diesem Höchst auch die Existenz dazu denken. Es ist eine berühmte Intervention von Kant, dass er darauf hingewiesen hat, dass man diese Existenz nicht auf dieselbe Art und Weise behandeln kann, wie die Eigenschaften, welche Dingen zukommen, die existieren. Das ist eine Vermischung der Ebenen, Technisch gesagt ist Existenz ein Prädikat zweiter Stufe, das für Begriffe gilt und nicht eingesetzt werden kann in Aussagen, die das Bestehen von Eigenschaften und Begriffen für einzelne Dinge festlegen. So viel zu einer kurzen Vorwarnung über die Sachen, über die es jetzt zu reden gilt. Wir haben heute ein Gespräch am Programm mit Henning Tegtmeier und um die Habilitationsschrift, die 2013 erschienen ist, unter dem Titel Gott, Geist und Vernunft, wird es heute auch hauptsächlich gehen. Diese Habilitationsschrift hat ein Motto. Gewöhnlich sind Mottos von Schriften, die so wesentliche Titel Bestandteile haben wie Gott, Geist und Vernunft, sind also mindestens von Thomas von Aquin, Aristoteles oder Heidegger. Hier ist es ein anderes Motto von einem anderen Stern, möchte ich fast sagen, nämlich von Leonard Cohen. Und das Motto ist, we are not convinced there has been any improvement. Mir ist das Motto schon aufgefallen als Leonard Cohen Motto und als ein mehr traditionalistisch, fast schon skeptisch, zurückhaltend, melancholisches Motto. Und es ist mir das insbesondere deswegen aufgefallen, weil ich in der Recherche zu dieser Sendung ein bisschen rumgesehen habe, was Henning Tegtmeier sonst gesagt und geschrieben hat. Und da ist mir ein Interview aufgefallen, in dem er gefragt worden ist, was seine Auffassung von Philosophie im gegenwärtigen Zustand ist. Und er hat gesagt, viel zu depressiv. Nun ist Leonard Cohen aber genau ein depressiver Sänger. Wie gehen die beiden Aspekte zusammen?
Ja, also zunächst mal, ich würde aufrechterhalten, dass Philosophie nicht von vornherein depressiv sein sollte, sondern zuversichtlich an ihr Werk gehen sollte. Dabei würde ich bleiben. Das allerdings scheint mir verträglich zu sein mit bestimmten Formen von Ernüchterung, die eintreten können in der nachgängigen Reflexion. Und das, was ich mit der Bezugnahme auf Leonard Cohen ausdrücken wollte, war ein Gefühl der nachträglichen Ernüchterung, wenn man zurückblickt auf die Geschichte der Philosophie in der Moderne, nicht in allen Punkten, aber in einigen Punkten, was die großen Ambitionen sowohl der Metaphysik als auch der Metaphysikkritik, der Grundlegung von Wissenschaft und des Verzichts auf die Grundlegung von Wissenschaft angeht, eine gewisse Ernüchterung, was die tatsächlichen Erfolge dieses Unternehmens angeht. Und das scheint mir auch mit dem Geist von Cohen durchaus verträglich zu sein, den ich eigentlich nicht als depressiv wahrnehme, sondern als ein Dichter und Sänger, der versucht, optimistisch zu bleiben, aber zugleich realistisch auf das menschliche Leben zu sehen.
Also nicht depressiv, sondern desillusioniert vielleicht, würde
ja,
das
genau,
besser passen.
Ja, genau, das passt besser.
Ja. Wenn ich das jetzt so höre, muss ich doch eine kleine Nebenbemerkung machen darüber, wo wir uns gerade befinden. Wir machen dieses Gespräch in Kirchberg beim Wittgenstein-Symposium und das ist deswegen an der Stelle doch interessant und passend, weil es das berühmte Motto zu den philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein gibt, das Nestroy-Zitat, und überhaupt hat es mit dem Fortschritt das auf sich, dass er größer ausschaut, als er ist. Das wäre auch die Richtung, wenn ich es jetzt verstehe, in der du diese Zitate gesetzt hast.
Ja, das ist ein Motto, was ich sehr liebe.
Ja, etwas, was im Verlaufe des Fortschritts in den letzten 200, 300 Jahren scheint es verloren gegangen ist oder zumindest stark in den Hintergrund gerückt ist, ist Metaphysik und insbesondere spezielle Metaphysik, die Metaphysik, die sich beschäftigt mit Kosmologie und mit Glauben, mit Theologie, das ist, scheint doch ein bisschen auf der Strecke geblieben, also von außen her gesehen. Wer spekuliert heutzutage über kosmologische Fragen, da wir die Physik haben? Ist das ein Bereich, in dem es ein bisschen Nacharbeit gibt, Aufräumarbeit oder auch Wiederbelebungsarbeit gibt? Scheint so zu sein, in deiner Auffassung.
Ja, mir scheint das auch nötig zu sein. Also mir scheint, dass die moderne Philosophie sich zu sehr darauf verlassen hat, dass die Physik in den kosmologischen Fragen für sich selber sorgen kann. Anders als Physiker selber, die sich immer um diese letztlich philosophischen Grenzfragen in ihrer eigenen Disziplin bemüht haben und dann Anleihen gemacht haben bei der Philosophie, die ihnen verfügbar war und was nicht immer zur Klärung und wirklichen abschließenden Beantwortung bestimmter philosophischer Aspekte der physikalischen Fragen geführt hat. Und mir scheint mehr Kooperation zwischen Physik und metaphysischer Reflexion wäre nötig. Und ich habe den vorsichtig optimistischen Eindruck, dass es auch andere Leute gibt, die das in letzter Zeit so sehen und wieder damit beginnen.
Das würde mich ein bisschen interessieren, weil aus Wiener Sicht jetzt und aus einer Nicht-Fachmanns-Sicht kommen mir zwei Standpunkte in den Sinn in dem Zusammenhang. Es gibt in Wien einen physikalischen Star-Professor, Zeilinger, der sich sehr abträglich über Philosophie äußert, der eigentlich mit denen lieber nichts zu tun haben will und der Auffassung ist, worum es da geht, das weiß er alles selber besser. Das ist die eine Möglichkeit, die der Philosophie nicht so viel lässt. Die andere Möglichkeit ist Wissenschaftstheoretikerinnen und Wissenschaftstheoretiker, die tatsächlich zum Teil auch Physikerinnen sind, die auf der Basis von gegenwärtigen Forschungsprogrammen zusätzliche methodische und dann vielleicht auch nochmal hypothetisch ontologische Annahmen treffen, die aber fest fundiert sind in der Fachdisziplin. Wenn ich jetzt komme und sage, ich habe da auch einen metaphysischen Anteil daran, wie überzeuge ich die Leute, mir zuzuhören?
Das Bedürfnis nach philosophischer Klärung muss letztlich aus der sachlichen Forschung, also in dem Fall der physikalischen Forschung selbst, erwachsen. Also es bringt nichts, als Philosoph missionarisch tätig zu werden. Mir scheint aber, dass einige dieser Fragen, vor allem die Frage nach dem Wesen der Materie, der materiellen Welt, letztlich eine metaphysische Frage ist, auf die man als Physiker in der letzten Analyse stößt. Und das ist eine Frage, die jede eigentlich sachhaltig physikalische Forschung schon als geklärt voraussetzen muss. Und womit man, wenn man sie stellt, zwangsläufig den Horizont der Physik transzendiert. Und dass dennoch diese Forschung, diese Art von Forschungsfragestellungen in enger Abstimmung mit der sachphysikalischen Forschung gehen muss, scheint mir unabweisbar zu sein. Also es ist kein Ort, an dem man in freischwebender metaphysischer Spekulation vom Lehnstuhl aus Dinge entscheiden kann, jedenfalls nicht allein. Es gibt einen Aspekt der Lehnstuhlspekulation, der aber nicht in Isolation von sogenannter empirischer Forschung vonstatten gehen kann.
Also man soll sich verabschieden, sowohl vom kühnen Unternehmen als auch vom kritischen Dekonstruieren von so etwas, was Hegel noch gemacht hat, nämlich den Anspruch zu haben, vom Lehnstuhl aus die Prinzipien einer Kosmologie, einer empirischen Kosmologie zu machen. Aber das ist eigentlich nicht unser Thema. Das war jetzt ein bisschen eine Erweiterung. Das Thema betrifft einen anderen Teil der sogenannten speziellen Metaphysik, nämlich die, was sagt man da jetzt, Gotteslehre, natürliche Theologie. Wie soll man das bezeichnen vom Titel her?
Ich bin mir da auch nicht sehr sicher darüber. In meinem Buch verwende ich den Ausdruck natürliche Theologie, einfach weil es ein etablierter Terminus ist, und nehme die möglichen Missverständnisse, die er erwecken kann, in Kauf, weil mir einfach auch kein besserer Terminus eingefallen ist. Man könnte von philosophischer Theologie sprechen. Es ist aber ebenso irreführend, weil es Aspekte einer Philosophie der Offenbarung gibt, beispielsweise bei Schelling, den ich sehr schätze, die definitiv über den Geltungsbereich der natürlichen Theologie hinausgehen, aber trotzdem auch mit gutem Recht für sich beanspruchen, philosophisch zu sein.
Also natürliche Theologie, soll man sich das so vorstellen, dass man dabei nachdenkt über religiöse Themen unter Absehung von Inhalten der einzelnen Religionen, also Offenbarung ist genannt worden, oder also sowohl die jüdische als auch die christliche, als auch die islamische Tradition wird sozusagen abstrahiert, wird rausgenommen, und es wird davon ausgegangen, dass es einen Bestand von menschlichen Erfahrungen und Gedanken über diese Erfahrungen gibt, die sich im Bereich von religiösen Begriffen, also von Gott zum Beispiel, ausdrücken. Wie ist es allerdings, welche religiösen Begriffe qualifizieren sich da? Weil wenn ich versuche zu sagen, welche sind, Gott wird man wohl nicht auslassen können, aber schon wenn ich sage Sünde oder auch wenn ich sage Erlösung, dann ist mir nicht so ganz klar, ob das ein Thema der natürlichen Theologie ist oder ob da nicht schon reinspielt die europäisch-christlich-abendländische Tradition.
Ja. Methodisch ist mein Zugang daher auch zur natürlichen Theologie nicht von der religiösen Tradition herzukommen, sondern vom metaphysischen Denken her. Und mir scheint die Begriffe, die Zielbegriffe, um die es in natürlicher Theologie geht, sind die Grenzbegriffe der allgemeinen Metaphysik, der ersten Ursache, des Grundprinzips, des Ursprungs der Materie, des Verhältnisses von Materie und Geist und dergleichen. Das sind die Begriffe, um die es geht. Und Gott ist dann zunächst mal ein relativ abstrakter Begriff, der eingeführt wird, um diese Grenzsphäre zu benennen.
Also die Griechen haben uns das verpasst.
Genau. Das wäre meine historische Legitimation für dieses Projekt, zu sagen, dass das Projekt der natürlichen Theologie eigentlich nicht gebunden ist an eine bestimmte religiöse Überlieferung, sondern einen genuinen philosophischen Ursprung hat, der sich historisch in der antiken griechischen Philosophie verorten lässt.
Da frage ich jetzt aber nochmal nach und komme wieder auf die Frage nach der Rekonstruktion und dem Nutzen der Rekonstruktion des ein bisschen Verschütteten zurück. Diese griechische Erbschaft, die ist ja nun etwas, was im 20. Jahrhundert auf mehrere Art und Weisen über die Destruktion der Metaphysik, über die Überwindung des Platonismus, über die wissenschaftliche Philosophie entsprechend geohrfeigt worden ist. Es findet sich in dem Buch von dir auch ein Hinweis darauf, dass die Metaphysik sozusagen nicht umzubringen ist, dass das, was die Griechen uns da mitgegeben haben, auf diese Art und Weise nicht erledigt werden kann. Kannst du da was drüber sagen, wie das läuft?
Ja, also zunächst mal würde ich darauf insistieren, dass ein großer Teil der Griechenschelte innerhalb der modernen Metaphysikkritik auf zu vereinfachten und groben Bildern des griechischen Denkens beruht. Also man meint dann mit einer Kritik am Platonismus schon die ganze Form des griechischen Seinsdenkens disqualifiziert zu haben und sieht nicht, dass das griechische Denken eine ziemlich heterogene Angelegenheit ist. Und es gibt verschiedene Traditionen des, wie man dann später sagt, vorsokratischen Denkens, dann das platonische Denken und das darauf überhaupt nicht reduzierbare, sondern in Konkurrenz stehende aristotelische Denken. die aber bei aller Verschiedenheit und bei allem Streit in ihren Positionen dann doch konvergieren in einer Fragestellung, die man später natürliche Theologie nennt. Also auch letztlich auf einen Gottesbegriff und sogar auf bestimmte Formen des Monotheismus stoßen und sich damit in Distanz zu ihrer eigenen religiösen Kultur stellen.
Was dem Christentum ja dann viel Freude bereitet hat.
Hat dem Christentum viel Freude bereitet, nicht nur dem Christentum, auch dem Judentum und später auch Teilen der islamischen Tradition. Und diese Komplexität wird reduziert, wenn man meint, man würde nur über Platonismus reden. Ich denke, jemand, der Kritiker, der sich der Schwierigkeit der Destruktion am bewusstesten war, war wahrscheinlich Heidegger, der deswegen auch nicht geglaubt hat, dass ihm die Destruktion der Metaphysik schon gelungen ist, der aber aus bestimmten Gründen, die sehr komplex sind, in eine ziemlich ambivalente Beziehung zu diesem griechischen Erbe aufrechterhalten hat.
Dass er sich anzueignen versucht hat, auf eine Art und Weise, die aber auf der anderen Seite Leute, die das lesen, doch auch für sehr idiosynkratisch betrachten.
Ja, ohne Zweifel.
Würde man sagen. Aber es ist bei Heidegger selber auch immer dieser Zwiespalt zu sehen, auf der einen Seite die sozusagen die Rekonstruktion, die damit zu tun hat, dass man das aufnimmt, dass man sich das sagen lässt, was da gesagt worden ist, in der ganzen Differenziertheit, und es dann aber auch noch zuspitzt, würde ich sagen. Aber das Zuspitzen selber, das ist jetzt wiederum ein bisschen eine Nebenbemerkung zu Heidegger, das Zuspitzen, das Heidegger dann immer noch draufgesetzt hat auf seine Recherchearbeit und auf seine Rekonstruktionsarbeit, das hat allerdings eine ziemlich regelmäßige Tendenz, zu einer Endposition zu finden. Also nicht umsonst ist das Ende der Metaphysik, Ende der Philosophie und solche Sachen. Und das heißt, da arbeitet er doch mit ziemlich pauschalen, plakativen Begriffen, die bei ihm vielleicht noch eingebettet sind in diesen ganzen anderen Zusammenhang, die aber nach meiner Auffassung auch ziemlich viel Schaden angerichtet haben, weil jetzt jeder zweite oder jede zweite Philosophin daherkommt und glaubt, es ist legitim, vom Ende der Philosophie zu sprechen.
Damit stimme ich völlig überein. Also mir scheint auch, dass Heidegger eine sehr unglückliche Rhetorik über das Ende der Philosophie, das Ende der Metaphysik und so weiter pflegt und damit, wie mir scheint, seinem eigenen legitimen Interesse schadet, nämlich dem Interesse, anstelle bloß dogmatischer Antworten wieder die Fragen herauszuheben und zur Philosophie als einer fragenstellenden und weiterfragenden Disziplin offen zu halten und seine persönliche Depression, was die Philosophie angeht, die ihn dann von der Philosophie entfernt und hin zu dem, was er Denken nennt, führt. Das ist eine Geschichte. Aber ich würde vielleicht mit und gegen Heidegger sagen, dass der Impuls, der sich da äußert, doch ein genuin philosophischer ist.
Unsere Aufgabe kann man jetzt genau so beschreiben, dass wir in der kurzen Zeit etwas beleben wollen von diesem griechischen Erbe, von der natürlichen Theologie, nämlich den Gottesbeweis. Und ein Gottesbeweis ist mindestens so viel geschlagen worden wie die Griechen. Und ich habe mir das Buch angesehen, habe mir gedacht, na, wo fängt dieser Traktat über den Gottesbeweis an? Und hier war schon der erste kleine Überraschungseffekt zu verzeichnen, nämlich bei Feuerbach. Also an Feuerbach hätte ich niemals gedacht, als einen Beginn der Diskussion über den Gottesbeweis. Wie kommt es dazu?
Ich halte Feuerbach für einen der interessanten und hochintelligenten Versuche des Denkens im 19. Jahrhundert, des nachhegelschen Denkens, sich die den Gehalt der klassischen Gottesbeweise kritisch anzueignen. Subversiv gewissermaßen. Also die Kernidee Feuerbachs ist eigentlich von einer bestimmten Interpretation des Anselmschen Arguments hergenommen. Das Anselmsche Argument in der bekannten Form besagt, dass Gott dasjenige ist, über dem wir uns nichts Größeres und Besseres denken können. Und Feuerbachs subversiver Gedanke besteht darin, dass wir da ja über einen menschlichen Gedanken, damit über die Potenz menschlichen Denkens reden. Und vielleicht so die Grundidee können wir diesen Gedanken als einen Gedanken über die menschliche Natur verstehen, über die Größe der menschlichen Natur, die in der Lage ist, einen Gedanken von maximaler Größe und Vollkommenheit und Schönheit zu fassen. Und das als, nimmt Feuerbach als einen Ausdruck der Größe und Schönheit der menschlichen Natur, die dann für sich auch ohne Gott behauptet werden kann, was dann mit der insgesamt materialistischen Tendenz des feuerbachschen Denkens einhergeht.
Und was beweist er damit? Fällt er da, also so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es ein Weggehen, ein Abdrehen von der Idee, dass man einen Beweis durchführt mit dem Resultat, eine Existenzaussage am Ende zu haben, weg davon zu einer Reflexion eigentlich, einer Reflexion darüber, was tun wir, wenn wir solche Beweise versuchen, ja, und was beweist diese Reflexion dann oder beweist sie nichts?
Also Feuerbach ist bekanntlich Atheist, auch bekennender Atheist, aber er ist ein sehr intelligenter Philosoph, der davon ausgeht, dass Hegel gezeigt hat, dass Kants Widerlegung der Gottesbeweise nicht funktioniert. Dass es also Kant nicht gelungen ist, das sogenannte ontologische Argument, das Anselmsche Argument für die Existenz Gottes zu widerlegen oder auszuhebeln. Das heißt wiederum, dass dieses Argument noch in Kraft ist und das ist natürlich eine Provokation für jeden Atheisten, der nicht glauben kann, dass Gott existiert. Und so glaubt Feuerbach mit seinem subversiven Gebrauch dieses Arguments letztlich den Gehalt dieses provokativen Arguments entfernen zu können und trotzdem ein formal gültiges Argument zu behalten.
Also das zwingt uns jetzt dazu, ein bisschen in die Details noch wieder reinzugehen, weil die beiden Sachen, die du angesprochen hast, nämlich Kants Version der Widerlegung des Anselmschen Arguments und Hegels Reaktion auf Kant, die müssen wir jetzt auch an der Stelle ein bisschen nachtragen und kommen dann vielleicht nochmal zum Feuerbach. Was war sozusagen das skandalöse Moment, auf das der Kant reagiert hat und das er entskandalisieren wollte? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, Kant hat ja unternimmt ja den kühnen Versuch, letztlich alle Gottesbeweise zu entkräften. Und seine Strategie ist sehr ökonomisch, indem er sagt, im Grunde, es gibt im Wesentlichen drei Gottesbeweise, die lassen sich aber reduzieren auf ein Grundargument, den ontologischen Gottesbeweis, und dieser Beweis funktioniert nicht. Was wiederum auch nicht beweist, dass Gott nicht existiert, auch dafür kann es keinen Beweis geben, aber wir müssen einfach aus der Perspektive der theoretisch spekulativen Vernunft ignorant bleiben gegenüber dieser Frage, ob Gott existiert oder nicht. Und ein Punkt, den ich herausheben möchte, den man so bei Hegel nicht findet, ist, dass das Reduktionsargument nicht funktioniert, dass die Gottesbeweise, die Kant präsentiert, nicht reduzierbar sind auf den ontologischen, sondern dass es voneinander unabhängige Argumente sind. Und der zweite Punkt, den Hegel betont hat, ist, dass von Kant angegriffene ontologische Argument nur eine bestimmte Version einer ganzen Familie von ontologischen Argumenten ist und dass die Kritik, die Kant an dieser Version, die man vielleicht bei Leibniz findet, durchaus schlüssig ist, dass es aber andere sehr viel raffinierter gebaute ontologische Argumente gibt, die von dieser Kritik überhaupt nicht betroffen sind.
Vielleicht ist es nicht schlecht, an der Stelle sich zu vergegenwärtigen, welche Funktion so ein Gottesbeweis da eigentlich haben könnte. In der katholischen Tradition, wenn man es vom Katechismus her oder von der Sonntagsschule, von den Predigten her nimmt, ist ja nicht wirklich unterschieden worden dazwischen, dass es zwei verschiedene Arten von Gott gibt. Das eine ist der Gott der Denker und das andere ist der Gott der Gläubigen. Der Gott der Gläubigen ist derjenige, der mit dem jüdischen Volk und dann mit seinem Sohn Angebote gemacht hat. Den haben wir ja systematisch ausgeschlossen, gerade in unseren vorherigen Überlegungen. Den kann man nicht beweisen und das wäre ganz falsch. Es ist aber eine etablierte Gedankenführung, dass man, obwohl man den nicht beweisen kann, man in der griechischen Linie einen Gott beweisen kann, der nicht genau dasselbe ist, aber der sich ganz gut mit ihm verträgt, sagen wir mal so. Und die Aufklärungstradition ist quasi auf die Art und Weise in die katholische Apologetik mit reingenommen worden. Und von daher gibt es da eine Parallelführung zwischen den Interessen des christlichen Glaubens und den Interessen dessen, was sozusagen noch natürliche Theologie sind. Und Kant reagiert jetzt so, dass er sozusagen die Linie der Etablierung der Existenz Gottes über die Vernunft, die will er untergraben, die will er unterminieren. Und das Argument, sollte man jetzt nochmal sagen, wie das beim Kant ausschaut.
Ja. Gut, der Kern der kantschen Widerlegung besteht darin, dass man sich an Gott als vollkommenes, allervollkommenstes Wesen oder allerrealstes Wesen, wie er es nennt, sowohl als existent als auch als nicht existent denken kann. Und die Kennzeichnung, dass Gott Inbegriff aller Vollkommenheiten ist, besagt nichts darüber, dass dieser Gott denkunabhängig auch existiert. Das ist im Wesentlichen Kants Versuch einer Widerlegung des Arguments, dass die Vollkommenheit Gottes Existenz einschließen muss.
Also von analytischer Seite her hat das ja was sofort Einleuchtendes, ja, weil man das ja so formulieren könnte, dass man sagen kann, es gibt eine Konfusion zwischen zwei verschiedenen Gebrauchen von Ist. Ja. Es gibt einen Gebrauch von Ist, das ist die Existenz, und es gibt einen Gebrauch von Ist, das ist die Prädikation. Und das muss man trennen, das geht nach unterschiedlichen Kriterien. Wenn ich jemandem etwas zuschreibe, sage er ist groß, grün oder sonst was, dann heißt das nicht, er ist in dem Sinn von wie, er ist jetzt gerade gesehen worden. Ja. Also das ist ja eine sehr analytische Betrachtungsweise und fand ich eigentlich auch plausibel und schlüssig. Die Geschichte mit dem Handschuh ist, glaube ich, bekannt, ne?
Ja, also
oder den Talern.
Ja, die 100 gedachten Taler, ja, die als Gedachte natürlich noch nicht existieren. Haben aber die 100 gedachte Taler die gleichen Eigenschaften wie 100 wirkliche Taler. Diese Art von Argument findet man natürlich in einer sehr raffinierten Form bei Leibniz, der argumentiert, dass Gott Vollkommenheiten besitzt, die werden gedeutet als nicht negierte Prädikate. Also in Gottes Wesen kann keine Negation Platz haben. Damit kann man, wenn man gewisse Vorkehrungen beachtet, auch sicherstellen, dass die Prädikate Gottes kohärent sind, dass es keinen logischen Widerspruch gibt. Und daraus folgert Leibniz dann, dass Gott auch notwendig existiert. Und mir scheint, also gegen diese Art von natürlicher Theologie ist das kantische Argument sehr kraftvoll.
Hegel widerlegt jetzt das kantische Argument. Wie funktioniert das?
Es ist sehr schwierig aus Hegel nun eine klare Widerlegung des Kantschen Einwandes herauszulesen, weil Hegel sich häufig polemisch und an sehr verschiedenen Stellen etwas unterschiedlich darüber äußert. Aber im Wesentlichen warnt Hegel davor, dass man mit der Kantschen Trennung zwischen Denknotwendigkeiten einerseits und Seinsnotwendigkeiten andererseits nicht zu weit gehen darf, weil wenn man das tut, landet man schließlich in einem von Kant überhaupt nicht intendierten radikalen Skeptizismus, der jede Entsprechung zwischen Denken und Sein und damit jede Möglichkeit von Wissen über die Welt von vornherein ausschließt und das Wissen einsperrt in der bloßen Selbsterkenntnis der menschlichen Vernunft.
Also, wenn ich das recht sehe, dann ist es nicht so sehr eine direkte Widerlegung des kantischen Arguments, sondern ist ein ganz anderer Ansatz in der Philosophie, der sagt, wir können uns in der Philosophie nicht in die Position begeben, dass wir sagen, zunächst mal besinnen wir uns nur auf unsere eigenen Kapazitäten und dann schauen wir mal kritisch nach, ob es da was gibt, sondern was wir da sehen werden, wenn wir nachschauen, das muss sozusagen schon mit verbürgt sein, das muss in einer Art und Weise mit verbürgt sein, die uns gestattet, es zugänglich zu haben und damit etwas zu machen. Wir können uns nicht dumm stellen, wir können uns an der Stelle auch im Zusammenhang mit Gott nicht dumm stellen, dann, wenn wir uns dumm stellen, dann haben wir das Problem von vornherein verloren, nicht? So was in der Art.
Ja, für Hegel ist der Kants Kritik des ontologischen Arguments im Grunde der Kernausdruck der gesamten Kantschen Philosophie. Darin ist also der ganze Geist des Kantschen theoretischen Denkens enthalten. Wenn man dann noch hinzufügt, dass dann die praktische Philosophie, der Gott der praktischen Philosophie, die Defizite der theoretischen Philosophie ausgleichen soll, dann hat man im Grunde erkannt, welche Schlüsselstellung dieses Argument innehat. Und Hegel sieht darin die Gefahr einer Zerstörung des gesamten philosophischen und wissenschaftlichen Projekts.
Und Feuerbach jetzt, um wieder darum noch zurückzukommen, der ja Hegelianer ist, wenn auch ein umgedrehter Hegelianer, folgt Hegel.
Er folgt Hegel in diesem Stelle. Punkt, um ihn dann im nächsten Schritt hinter sich zu lassen, nämlich in dem Punkt, wo er Hegel Intellektualismus und zu starken Dualismus und Orientierung an Geistigkeit zuschreibt und an die Stelle dann an einen materialistischen Monismus stellt.
Also eines der Stichworte wäre Gattungsgeschichte. Ja. Dann Gattung als etwas, was nicht objektiver Geist in diesem idealistischen Sinn ist, sondern eine Entwicklungsgeschichte der menschlichen Gesellschaft eigentlich, nicht? So in dieser Art. Und jetzt noch einmal, was lernt man Instruktives von Feuerbach über die Gottesbeweise?
Mir scheint, dass Feuerbach auf eine instruktive Weise scheitert mit seinem Versuch der anthropologischen Reduktion des theologischen Denkens. Feuerbach erhebt ganz explizit den Anspruch, eine komplette hegelische Aufhebung des theologischen Denkens zu leisten. Also nichts im theologischen Denken unerklärt zu lassen und doch alles komplett in seine Form der materialistischen Anthropologie zu transformieren. Und dieser Versuch scheitert nachweislich an den Gottesprädikaten, die sich einfach, auch wenn man sie auf den Kopf stellt, nicht als menschliche Vollkommenheiten deuten lassen, weil sie jenseits alles für menschlichen Erreichbaren sind. Wenn Feuerbach nicht einfach der Hybris verfallen will, müsste er das eigentlich zugestehen. Und mir scheint, man sieht da ganz klar, wie Feuerbachs anthropologische Reduktion scheitert. Und das scheint mir, sollte auch allen Versuchen des materialistischen Nachdenkens über theologische Fragen eigentlich zu denken geben.
Okay, darum kommen wir auf Geist. Mhm. Und was hilft uns Geist in diesem Zusammenhang?
Der Geistbegriff, der aus der metaphysischen Tradition stammt, hilft uns zunächst mal in diesen Fragen uns auf uns selbst zu besinnen und über den geistigen Teil unserer menschlichen Natur nachzudenken, also letztlich eine Selbstreflexion des Denkens auszuführen. Die leitende Grundidee ist dabei, wenn es so etwas wie einen übermenschlichen Geist, also etwas Göttliches geben sollte, dann kann es letztlich nicht völlig verschieden sein vom menschlichen Geist, sondern es muss darin irgendeine Art von Entsprechung geben. Und diese Art von Geistspekulation findet man sehr früh schon, im Grunde bei Platon angelegt. Sie taucht dann bei Augustinus wieder auf und wird später sehr stark im deutschen Idealismus, wo man dann sagt, dass was immer ein geistiges Wesen ist, es muss eine Form des Selbstbewusstseins haben. Also die Möglichkeit der Selbstreflexion, der Bezugnahme auf sich selbst muss ein geistiges Wesen kennzeichnen. Und wenn es uns kennzeichnet, dann kennzeichnet es auch Gott, falls es dann Gott gibt.
Da legt sich aber es doch auch nahe, wenn wir schon so kühn ausgreifen, noch den einen zusätzlichen Schritt zu überlegen, den man jetzt nicht als natürliche Theologie, sondern als negative Theologie anspricht. Jemand, also Stichworte Plotin, ja. Aber mich würde interessieren auch Schelling, die ja da die Nase noch ein bisschen weiter rausgestreckt haben und gesagt haben, nein, auch diese Qualifikation des Selbstverhaltens, des Selbstbewusstseins kann man eigentlich von Gott nicht aussagen. Das heißt, ich komme dann noch einen Schritt weiter und mit das hat sozusagen, diese Position hat zwar die Attraktivität, dass man nun Gott, sozusagen die Richtung auf Gott und die Position Gottes nochmal extra sauber hält von anthropologischen Überformungen, aber dann hat man gar nichts mehr in der Hand.
Ja, das ist zugleich auch das große Problem der negativen Theologie. Also die negative Theologie ist in all diesen Traditionen als Element immer wichtig gewesen, um vor Kurzschlüssen zu warnen und vor Anthropomorphisierung des Gottesbildes, die letztlich natürliche Theologie dann auf eine relativ triviale Art schnell ad absurdum führen. Allerdings gibt es auch immer wieder eine Tradition, und die mich stark machen würde, die der negativen Theologie nicht das letzte Wort lässt, sondern sagt, die negative Theologie ist ein Moment der metaphysischen Reflexion, aber per Negation alleine gelangt man zu keinerlei Einsicht in irgendetwas, sondern sie dient nur dazu, Irrtümer fernzuhalten. Wenn man aber dann noch an dem Projekt einer metaphysischen Einsicht festhalten will, dann kann der Negativismus nicht reichen.
Es drängt sich mir aber doch eine Frage auf, was die jetzt absichtlich keck und platt ist, was haben wir von einem so bewiesenen Gott? Wenn ich das richtig verstehe, was ich bisher gehört habe von dir, dass wir hier von Gott reden, sagt etwas darüber, wer wir sind. Ist das eine der Richtungen, in die es geht?
Ja, aber das ist ein Moment dessen, was ich gern sagen würde. Mir scheint letzten Endes, sagt der Gottesgedanke zugleich auch etwas über die Welt, in der wir leben, aus. Also unser Selbst- und Weltverständnis ist betroffen von dieser Frage, und es macht einen riesigen Unterschied dafür, ob wir mit einem Gottesgedanken operieren in diesem Zusammenhang oder ob wir das nicht tun.
Also das heißt, Gott, also die Vokabel Gott gibt uns Möglichkeiten, mit Grenzfragen der Welt umzugehen. Also zum Beispiel nicht zu sagen, es sinkt alles ins Chaos, Ja? Und zwar solange es uns gibt oder überhaupt, wie ernst zu nehmen ist, ist sozusagen diese Stabilisierung. Also eine Ordnung und Stabilisierung von Grenzbegriffen.
Ja, also die Vokabel allein macht es natürlich nicht. Also es gibt alle möglichen Formen von schwarzer Theologie, die einen bösen Gott entwerfen oder einen Gott, der seine Lust am Chaos hat oder einen ganz gänzlich apersonalen Gott. Also das ist eine Problemlage für sich. Mir scheint aber das, oder das ist der Teil, der mich interessiert, dass die Frage nach Gott eine genuin philosophische Frage ist. Also und sofern philosophische Fragen dann auch lebensbedeutsam sind, ist das auch eine lebensbedeutsame Frage. Aber die engeren Verbindungen zwischen dieser metaphysischen Gottesfrage und einer bestimmten religiösen Lebensführung haben mich zunächst mal nicht besonders interessiert.
Also ist das vergleichbar mit der Frage, wenn man es zum Beispiel in der Ethik oder in der Ästhetik sieht, nehmen wir Ethik angesichts von Ungerechtigkeit, angesichts von bösem Willen, von allen möglichen Fehlformen, haben wir ein Recht dazu, nach dem Guten zu fragen. Ja. Würdest du sagen, das gilt jetzt für die Ethik, es gilt auch fürs Schöne und andere und im Rahmen von Religion und Theologie für Gott?
Ja, ich finde sogar, man kann das in die vertraute kantische Frageform bringen und sagen, wie ist das Gute eigentlich möglich? Wie ist das Schöne möglich? Wie ist Wahrheit, wie ist Erkenntnis möglich? Relativ grundlegende philosophische Fragen, die einen in letzter Konsequenz dann vor die Frage der natürlichen Theologie bringen.
Also da wäre so ein Trend drinnen, zu sagen, hört nicht auf die Schlagzeilen, die sagen, wir sind in einer postmoralischen Gesellschaft, wir sind in einer postreligiösen Gesellschaft, was schön ist, bestimmt auch jeder andere, auch diese Begriffe zerfallen uns beim Hinschauen, sondern Philosophie und in dem Sinn Metaphysik wäre damit beschäftigt, sozusagen so interne Konsistenz dieser Gedankengänge aufzubauen.
Ja, mir scheint, dass das auch unserer eigenen Erfahrung treuer ist als die modischen Slogans, die du gerade erwähnt hast, mit denen wir, wenn wir ihnen ernsthaft folgen, ja permanent in Konflikt mit unserer Erfahrung, unserem Reden und Handeln geraten, weil unser Handeln unmöglich wäre, wenn es nicht auf jeweils auf etwas Gutes zielen würde, zumindest etwas, was wir für gut halten. Unser Angezogensein, ästhetisches Attrahiertsein von etwas unabweislich damit zusammenhängt, dass wir es als schön erleben. Eine Reflexion, die uns sagt, an sich gibt es dieses Gute und dieses Schöne aber gar nicht. Das sind alles bloß subjektive und schwankende Begriffe, lässt uns allein mit dieser Art von Erfahrung. Ist also durch Erfahrungen nicht gestützt, sondern wie mir scheint durch bestimmte philosophische Vorurteile.
Also könnte man folgende Parallele machen, so ähnlich wie wir im Zusammenhang mit Religionen jetzt vom Christentum abgesehen haben, vom Islam abgesehen haben, von der Bibel abgesehen haben und diskutiert haben darüber, dass man mit Gewinn bestimmte gedankliche Strukturen festhalten kann, die sich dann vielleicht auch eignen für eigene einzelne Religionen. Kann man auch in der Ästhetik oder in der Ethik absehen davon, was im Einzelnen jetzt schön ist und stattdessen oder Vorbereitung wie immer ein begriffliches Instrumentarium bereitstellen, das man dafür verwenden kann, was immer dann das Schöne ist, welche Beispiele man da findet, aufzuschließen. Und man hat sozusagen nicht die Angst zu haben, dass etwas, was ich attraktiv finde, nur legitimiert werden kann durch Ad-hoc-Gedanken persönlicher Eingebung oder sowas, sondern ich kann zurückgreifen auf einen, also einen belastbareren Begründungszusammenhang.
Ja, ganz genau. Woran man appellieren muss, ist die Erfahrung selbst, die Erfahrung des Schönen, die Erfahrung des Guten und die Frage, war das wirklich gut, war das wirklich schön, ist zunächst mal gar nicht so interessant wie die Frage, was in dieser Erfahrung ist es eigentlich, was dieses starke Erlebnis ästhetische Attraktivität oder moralischer Strahlkraft ausgelöst hat, verweist das nicht auf eine Dimension, die gar nicht verwurzelt sein kann in bloß kontingenten psychologischen Tatsachen. Denn die psychologisierende oder soziologisierende oder sonst wie wegerklärende Erklärung, die so geläufig ist, hat ja diese große Tendenz, uns selbst zu entfremden und unsere eigenen Erfahrungen zu entfremden und uns unsicher zu machen. Interessanterweise, es wird ja gern unter dem Label Aufklärung vorgebracht, aber de facto führt das zu unserer eigenen Mündigung. Wir werden dazu gebracht, nicht mehr unserer eigenen Erfahrung zu trauen.
Nun bin ich aber alt genug, mich zu erinnern, dass dieses Argument, es kann nicht nur kontingent sein, es muss da etwas geben, was über das hinausgeht, dass das in einer sehr appellativen und regulativen und orthodox Ewigkeiten einklagenden Art und Weise behandelt worden ist, sodass ich auch mit all der Sympathie, mit der ich das höre, doch nicht ausschließen kann, dass mir dann gleich als nächstes die nach einer solchen Argumentation, wie du es genannt hast, als nächstes dann in Erinnerung ist die Aufforderung, ja gut, und darum musst du eben unterschreiben, darum musst du eben Kirchenbeitrag zahlen oder sowas Ähnliches, weil auf die Art und Weise haben wir etwas verbürgt. Ja. Und das wäre ein Beweis, das wäre sozusagen...
Ja, das folgt natürlich nicht, das, also diese rein appellativ apologetische diese appellativ-apologetische Weise des Argumentierens für eine Konklusion, zu der man dann möglichst schnell hinkommen möchte, die ist in Misskredit geraten und völlig zu Recht, wie mir scheint. Ich würde nicht sagen, dass der Appell an die Erfahrung schon die ganze Arbeit tut. Das ist nur der Anfang. Und dann geht die eigentliche philosophische Reflexion und, wie ich auch sagen würde, spekulative Arbeit eigentlich erst los.
Wenn ich das verstehe, was du sagst, ist, man soll sich beim Nachdenken darüber nicht ins eigene Knie schießen, ne? Genau. Indem man nämlich künstlich die Möglichkeiten beschränkt, darüber nachzudenken. Also sowas von der Art und Weise, na, da greife ich überhaupt nicht hin, das kann auch eine Selbstverarmung sein.
Genau, und ich denke, unser heutiges Denken ist voll von solchen Selbstverarmungen und letztlich sehr autoritätsgläubigen sich verlassen auf das, was andere sagen, nicht mehr weiterdenken, weil die Autoritäten um uns herum sagen, dass man das nicht tun sollte.
Also es gibt einen Bann, mit dem uns die Modernität belegt, der eine Blindheit, eine teilweise Blindheit erzeugt, inklusive dem Fortschrittsbegriff, mit dem wir ja begonnen haben, der Dinge im Schatten lässt, die man eigentlich wieder entdecken sollte. Ich denke, das ist eine schöne Abschlussformel, eine Abschlussreflexion, weil wir ja begonnen haben damit, dass wir nicht depressiv, wohl aber desillusioniert werden können. Ich danke Henning Tegtmeier sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.